In rund 400 Kilometern Höhe kreist das größte Menschheitsprojekt, das zurzeit läuft, die Internationale Raumstation. Mit 6 Besatzungsmitgliedern an Bord. Und hier begrüße ich ganz herzlich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Wir haben uns einen Monat nicht gehört. Herr Fellenberg, was ist in dieser Zeit geschehen auf der Internationalen Raumstation und was wird es in Kürze an interessanten Neuen geben?
Ja, zunächst einmal wieder die Namen der 6 Leute, die dort auf der Raumstation arbeiten. Es ist die 61. Stammbesatzung. Das ist einmal Alexander Skvortsov, dann der Europäer, der Italiener Luca Parmitano und die Amerikanerin Christina Koch. Die 3 gehören jetzt zur Besatzung des Raumschiffes Soyuz MS-13. Und dann haben wir Oleg Skripotschka aus Russland dabei, Jessica Meyer und Andrew Morgan. Das ist jetzt die Besatzung von Soyuz MS-15. Diese 6 Besatzungsmitglieder sind, wie gesagt, auf der Raumstation mit vielerlei Dingen beschäftigt. Dazu gehört zurzeit die Reparatur eines wichtigen Gerätes, das außen an der Raumstation angebracht ist. Das ist das AMS-2. Dabei geht es ja um fundamentale astronomische Forschungen im Bereich dunkler Materie. Und dieses Gerät ist leider etwas anfällig gewesen und ist kaputt und muss repariert werden. Und dazu müssen dann auch immer Astronauten aussteigen. Das war am 15. November beim 59. Ausstieg auf amerikanischer Seite an der Raumstation der Italiener Parmitano und der Amerikaner Morgan. Die waren 6 Stunden und 39 Minuten draußen mit den ersten Dingen der Reparatur. Nun muss man sich das so vorstellen, das ist ähnlich kompliziert wie Reparatur und Neueinrichtung von Geräten beim Hubble-Teleskop, damals mit dem Space Shuttle. Es müssen mehrere Ausstiege gemacht werden. Und so ist am 22. November der zweite Teil gewesen. Und es ist vorgesehen für den 2. Dezember und 8. Dezember weitere solche Ausstiege zu machen, um dieses Gerät zu reparieren, das für die Astronomen auf der Erde eine ganz wichtige Geschichte ist.
Und damit das alles reibungslos einigermaßen funktionieren kann, gibt es die Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation. Wie sah es damit aus?
Ja, das ist eigentlich schon fast die Hauptaufgabe der Astronauten dort. Am 4. November kam der Transporter Cygnus 12 an aus den USA. Der wird bis zum 13. Januar dort bleiben, musste entladen werden, ist zwischendurch ein bisschen Stauraum und muss dann wieder mit Müll beladen werden. Die Station muss ja auch entsorgt werden. Dann haben wir am 29.11. koppelt Soyuz MS-12 ab. Auch dieser Transporter muss mit Müll beladen werden. Am 3.12. soll Progress MS-13 anlegen. Da sind wieder über 1,5 Tonnen oder an die 1,5 Tonnen Materialien, die zu entladen sind, dann auch wieder der Transporter zu beladen. Dann gibt es auch das Umpumpen von Treibstoff, Wasser und so weiter. Das ist der Progress-Transporter. Und dann schon gleich danach, am 6. Dezember, wird Dragon 19 anlegen, also eine Dragon-Kapsel, die dann auch wieder Sachen zur Erde zurückbringen kann. Und diese ganzen Transporter, wie gesagt, die müssen ja bearbeitet, also entladen, beladen werden und so weiter. Also sehr viel Arbeit alleine in diesem Bereich. Nicht zu vergessen, im Dezember steht dann vermutlich der erste Flug eines unbemannten Starliner-Raumschiffs, also eines Boeing-Raumschiffs CST-100 an, als unbemannter Testflug zur ISS. Und dieser Starliner soll vom 19. bis 24. Dezember an der Raumstation bleiben. Nicht zu vergessen, bei den Transportern, ein japanischer Transporter hatte 3 kleine Satelliten zur Station gebracht. Die sind am 20. November ausgesetzt worden. Das ist besonders interessant, weil es ein japanisches System ist, eine japanische Planung, die gestattet auch kleineren Ländern Satelliten ins All zu bringen. Und in dem Falle war unter diesen 3 Satelliten der erste kleine Forschungssatellit, also ein CubeSat, aus Ruanda.
Sie erwähnen gerade, dass der Starliner unbemannt getestet werden soll. Da liegt es natürlich nahe, dass man auch fragt, wie könnte es bemannt weitergehen?
Ja, diese kommerziellen Raumschiffe sollten ja schon vor vielen Jahren bemannt an die Station anlegen. Das hat sich alles verzögert, auch aus finanziellen Gründen. Und jetzt sieht es so aus, als wenn wir im kommenden Jahr wirklich dann die bemannten Flüge haben werden. Allerdings nicht so, wie man sich das denkt, schon gleich im Januar. Oder SpaceX wollte ja schon im Dezember diesen Jahres. es sieht danach aus, dass selbst der Termin März im nächsten Jahr von Dragon nicht gehalten werden kann und dass wir sicherlich ins zweite Quartal rutschen werden. Es gibt ja vorher noch diesen In-Flight-Abort-Test, wo gezeigt werden soll, dass das Dragon-Raumschiff auch sicher von einer Rakete weggebracht werden kann mit seinen eigenen Sicherheitssystemen bei einem Fehlstart. Das muss erstmal über die Bühne gehen und auch Boeing hat so seine Probleme. Da gab es ja bei einem Test Probleme mit einem Fallschirm, der nicht ausgeworfen werden konnte und die Kapsel mit zwei Fallschirmen zum Boden dann ging. Also hier gibt es noch ein bisschen Probleme und die NASA will nun absolut auf sicher gehen und deswegen denke ich mal, werden wir wirklich bis zum zweiten Halbjahr warten müssen. Das hat aber große Auswirkungen, denn die Flugplanung bisher, so wie sie bisher ist, die ging ja davon aus, dass die bemannten Fahrzeuge spätestens Ende 18, Anfang 19 fliegen. Und so ist auch der Aufbauplan oder ja, so ist auch der Flugplan für die bemannten Flüge von Soyuz. Wir haben ja das Soyuz-Raumschiff MS-13, das wird am 6. Februar ablegen und zur Erde zurückkehren. Das heißt, dann sind drei Astronauten auf der Station. Der nächste Start eines Soyuz-Raumschiffs ist dann erst am 9. April vorgesehen. Das bedeutet wiederum, dass rund zwei Monate nur drei Leute auf der ISS sind, wenn jetzt nicht diese neuen bemannten Raumschiffe dazukommen. Und gehen wir mal davon aus, dass das auch nicht so ganz so funktioniert, dann haben wir das nächste Problem, denn das Raumschiff Soyuz MS-15 landet am 17. April. Das heißt, Soyuz MS-16 kommt am 9. April, am 17. April geht 15 zurück, bis Soyuz MS-17, das kommt nämlich erst am 14. Oktober, das hieße, dass sechs Monate lang keine sechs Astronauten auf der Station sind, sondern nur drei, wenn sich weitere Verzögerungen ergeben mit diesen neuen bemannten Raumfahrzeugen aus den USA. Also man sieht schon, im kommenden Jahr ist es ganz, ganz wichtig, dass diese neuen Raumschiffe dann auch fliegen werden. Ansonsten wird es sicherlich irgendwelche Veränderungen geben müssen, auch auf russischer Seite, damit wir die Station natürlich mit sechs Leuten betreiben können und nicht nur mit drei. Also sind wir gespannt, was im nächsten Jahr auf der Raumstation losgeht mit den neuen bemannten Raumfahrzeugen.
Das ist natürlich auch für die russische Seite sehr schwierig, denn die wollen ja auch irgendwie ihre Mannschaften planen und da gibt es ja dann auch entsprechende Probleme.
Ja, wenn das so bliebe, dass die anderen Raumschiffe nicht zur Verfügung stehen, müsste tatsächlich Soyuz wieder diese Funktion übernehmen. Das heißt, die Amerikaner würden für sich Plätze kaufen. Sie wollen ja immer zwei Leute auf der Raumstation haben. Das wäre in diesem Fall gar nicht möglich. Denn Soyuz MS-16, da ist dann bloß einer Amerikaner dabei. Das Problem, also man müsste wieder zurückgreifen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie die Produktionsrate für die Soyuz-Raumschiffe ist, dass man diese Flüge wirklich vorziehen kann und dann wieder auf die 6-Mann-Besatzung kommt. Also Auswirkungen hat es auf die gesamte Arbeit der Station, denn wenn bloß drei Leute da oben sind, ist es natürlich wesentlich komplizierter, weil die sind fast nur damit beschäftigt, die Raumstation am Leben zu halten und mit wenigen Stunden pro Tag dann die wissenschaftlichen Experimente zu machen. Also gilt es eigentlich für alle auf der russischen Seite, amerikanischen Seite, wir Europäer, Japaner, Kanadier, eigentlich nur Daumen drücken, dass alles gut geht, dass wir einen guten Testflug des Boeing-Raumschiffs haben, dass auch bei SpaceX alles gut läuft und dass wir dann spätestens im ersten Halbjahr, Ende des ersten Halbjahres nächsten Jahres, dann wirklich diese Raumschiffe zur Verfügung kamen. Und dann will man ja nicht nur sechs Leute auf der Station haben, sondern zeitweise auch 7, 8 und 9. Also es ist schon ein Unterschied, wenn es nicht gelingt, haben wir bloß drei. Wenn es gelingt, haben wir bis zu 9 Leuten auf der Raumstation. Also wie gesagt, Daumen drücken.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Herr Fellenberg, vom 8. bis zum 10. November hat in Neubrandenburg eine Raumfahrtveranstaltung stattgefunden, wo sich Wissenschaftler treffen, Raumfahrer treffen und natürlich neugierige Zuhörer, interessierte Zuhörer. Und Sie waren mit vor Ort. Was können Sie unseren Hörern über diese Veranstaltung berichten?
Ja, es waren ja die 35. Neubrandenburger Tage der Raumfahrt, also eine Sache mit viel Tradition. Und eine der größten Veranstaltungen in dieser Art, die es in Deutschland gibt. Es treffen sich immer hochrangige Fachleute aus der Raumfahrt. Wichtig für die Besucher, die schon auch zum größten Teil seit sehr vielen Jahren dorthin kommen, ist es natürlich, wenn auch Astronauten dabei sind. Aber das Programm ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Am 8. November, das ist erst seit einigen Jahren dabei, ist das Forum Space 3000. Das ist eine sehr interessante Sache und findet auch immer mehr Interesse, weil hier geht es eigentlich um sehr zukünftige Geschichten und es geht vor allen Dingen auch um außerirdisches Leben, aber auch ganz ernsthaft, es geht um die Suche nach intelligentem Leben im Kosmos, da gab es einen Vortrag. Dann sind Viren, die vom, oder mikrobielles Leben, das vom Mars kommen kann, ist das eine Gefahr für die Biosphäre der Erde? Wird der Mensch das Weltall besiedeln? Dann Körperbau intelligenter Aliens, Fantasie und biologische Notwendigkeiten. Dann außerirdische Artefakte, warum die Suche nach fremden Spuren im All erfolgversprechender ist als die nach Botschaften. Dann Viren aus dem All und sollten wir uns auf Außerirdische vorbereiten. Dies führt zu immer mehr Interesse, diese Themen. Ich war leider bei diesen Sachen nicht dabei. Aber ich sage mal, man beschäftigt sich also nicht nur mit der realen Raumfahrt, wie sie jetzt ist, sondern auch mit einigen anderen Aspekten. Das ist natürlich sehr interessant. Dann am 9. November, das ist dann eigentlich der richtige Konferenztag, dann ging es dort los in der Hochschule in Neubrandenburg zunächst mit der Verleihung eines Ordens, und zwar der Silberne Meridian. Das gibt es seit 2 Jahren, denn der Träger des ersten war Sigmund Jähn und diesmal ist ausgezeichnet worden der Ulrich Köhler vom DLR Berlin, der dort bei Planetenforschung immer sehr interessante Vorträge hält. Und er war wirklich gerührt darüber, dass er diese Auszeichnung bekommen hat. Das war dann der Auftakt zusammen mit Pauken und Trompeten im wahrsten Sinne des Wortes, ein Spielmannszug dort aufgetreten war. Aber kommen wir zu den wichtigen Vorträgen. Da war die Frau Professor Dr. Pascal Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR, über astrobiologische Forschung heute und morgen. Nun gut, das ist jetzt nicht der große Hit gewesen, muss ich sagen. Da war das mit Stuart McClurg von der NASA, Artemis und der Gateway, das neue Mondsystem, schon wesentlich interessanter. Auch er hat sich ganz, ganz vorsichtig kritisch zum Zeitplan geäußert der nächsten bemannten Mondlandung 2024. Er bezeichnete diesen Termin doch als äußerst ambitioniert und man müsse sehen, was dort noch möglich ist. Er fand aber die SLS-Trägerrakete für die Orion-Kapsel auf dem guten Weg und Orion selbst auch. Und immer wieder kam auch zur Sprache, dass ja Europa da mitmacht mit dem Service-Modul und man hat im Anschluss beim Fragestellen doch gemerkt, dass es auch hier noch Probleme gibt, wenn man an die weiteren Dinge denkt. Wir haben ja in Europa, bauen wir ja das Service-Modul für Orion, für die ersten beiden Kapseln ist es fest und sicher. Für einen dritten Flug gibt es Vorabsprachen, da kann man davon ausgehen, dass das auch noch klappt. Aber ob alle anderen Orion-Raumkapseln dann auch dieses europäische Modul bekommen oder ob sich die amerikanische Variante American First durchsetzt und dann ein amerikanisches gebaut wird. Da ist man scheinbar uneinig. Die Frau Freya Scheffler-Kaiser vom DLR Raumfahrtmanagement in Bonn war da sehr optimistisch, dass das seinen Gang gehen wird. Und man hat auch schon Einzelteile für die nächsten Module gekauft, wobei dann der Mann von der NASA doch meinte, er möge sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Die Frau Scheffler-Kaiser hat interessante Dinge berichtet auf dem Weg zu neuen Horizonten von der ISS zum Mond und weiter, wie man sich das auch beim DLR vorstellt, zukünftige Raumfahrt. Dann war Dr. Monika Gähler vom Zentralinstitut für satellitengestützte Kriseninformation ein sehr interessanter Beitrag, in dem man mal sieht, wie wirklich hart daran gearbeitet wird, bei Krisensituationen satellitengestützte Daten zu liefern. Zum Beispiel bei Überschwemmungen oder bei Erdbeben, wo Satellitendaten sehr schnell gebraucht werden. Man will sage und schreibe dazu kommen, dass man die Zeit verkürzt und diese Satellitendaten, die man bereits bearbeitet hat, sodass sie dort vor Ort verwendet werden können, dass man die schon binnen 2 Stunden zur Verfügung stellen kann. Daran arbeitet man jetzt. Also eine ganz großartige Sache. Das geht ja auch hin bis auch zu Großeinsätzen der Polizei und Ähnlichem mehr, sodass man dort satellitengestützte Daten verwenden will. Also eine sehr wichtige Aufgabe, die auch hier in Deutschland geleistet wird und eben nicht nur für Deutschland, sondern auch für alle, die es anfordern. Dann gab es auch einen Beitrag über eine, ja, wie soll ich sagen, philosophische Sicht. Dr. Marie-Louise Häuser von der TU Braunschweig da muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Interesse doch etwas nachgelassen am Ende quasi der Vortragsreihe. Gespannt war man natürlich über den einzigen Kosmonauten, der diesmal dort, ich sage mal an Bord, in Neubrandenburg war. Das war Juri Baturin. Baturin war ja mit Soyuz TM-28 für 11 Tage auf die Mir-Station geschickt worden. Eigentlich nicht als richtig ausgebildeter Kosmonaut, sondern in Vertretung des damaligen russischen Präsidenten Jelzin, der da doch oben auf der Mir mal schauen sollte, was dort los ist, warum es da so große Schwierigkeiten gab. Er hatte dort 11 Tage, wie gesagt, verbracht, ist dann aber noch als Astronaut noch einmal geflogen, und zwar mit Soyuz TM-32 für 8 Tage zur ISS, damals als die ISS aufgebaut wurde, zusammen mit dem Slowaken Ivan Bela, und sein Kommandant war Gnadi Padalka, dann für 8 Tage, weil es ja so ein Taxiflug war. Also er hat Raumflugerfahrung, aber darüber hat er dort in Neubrandenburg nicht berichtet. Das führte doch so ein bisschen Enttäuschung, da man doch immer erwartet, dass ein Kosmonaut auch über seine Raumflüge in dem Falle berichtet. Aber sein Thema war das russische Mondprogramm. Und hier hat er interessante Daten genannt. Die unbemannten Raumfahrzeuge der Luna-Serie werden ab 2021, 23, 24 dann zum Mond fliegen, in einen Mondorbit, Mondlandung am Südpol, um dort nach Wasser Ausschau zu halten. Dann auch Bodenproben oder Frostproben, also Eisproben von dort zu holen im Laufe des nächsten Jahrzehnts. Und er kündigte an für 2030 laut dieses Programms, dass russische Kosmonauten dann auch auf dem Mond landen werden und ab 33 mit dem Aufbau einer bemannten Station dort auf dem Mond beginnen sollen. Das soll dann bis 2040, 2044 abgeschlossen sein. Also eine intakte Station auf dem Mond ständig bemannt. Sagt aber auch gleich dazu, sich berufend auf einen großen alten Raumfahrttechniker in der damaligen Sowjetunion, auf Chertok, dass das eine ebenfalls sehr ambitionierte Geschichte ist und es eigentlich mit der Realisierung sehr kompliziert werden kann, auch diesen Zeitplan einzuhalten, denn es kann, wie er sich ausdrückte, jeden Tag da auch was dazwischen kommen und Änderungen in diesem Programm geben. Aber so sieht dieses Programm erst einmal aus. Ja, und zum Schluss bei der Fragestunde wurden alle einmal gefragt, ihr habt jetzt dieses Jahr sehr viel über den Mond geredet, verständlich, 50 Jahre nach der Mondlandung, aber wohl die jüngste Teilnehmerin an dieser Sache war dann der Meinung, doch wissen zu wollen, wann fliegt denn nun endlich der Mensch zum Mars? Da sagte dann der amerikanische Vertreter von der NASA, also er denkt, dass es in den 30er Jahren nicht mehr sein wird, sondern eher in den 40er, vielleicht auch erst in den 50er Jahren. Worauf Baturin sagte, dieser Mann sei doch sehr optimistisch, äußerst optimistisch. Er rechne nicht mehr in diesem Jahrhundert damit. Also insofern waren wir da mit dieser Antwort denkbar unzufrieden. Jeder von uns möchte das gerne auch miterleben. Aber ich denke mal auch, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Aber ob es nur noch unbedingt 80 Jahre dauern muss, da bin ich dann doch wesentlich optimistischer als der Herr Baturi. Interessant sind dann natürlich auch die persönlichen Gespräche, die man dann am Abend beim Abendbankett führen kann mit diesen Leuten, die gerade ihre Vorträge machen. Und am Sonntag dann einige Vorträge, noch einige Kurzvorträge. Da ging es zum Beispiel um den Kosmismus von Tsiolkovsky bis KQ, auch ganz interessant, wie eigentlich Tsiolkovsky auch seine Raumfahrtambitionen so gedacht hat. Dann gab es das Polaris Raumflugzeug, da gibt es ja eine GmbH, die sich gegründet hatte, hat hier in Deutschland, um einen Raumflughafen zu haben, mit dem man also Gleiter von einem Flughafen aus startet und wieder zurückbringt. Ambitionierte Geschichte, ob daraus jemals was wird, ich bin da eher pessimistisch. Und dann natürlich der Ulrich Köhler mit großen Projekten am Horizont, die Exploration des Sonnensystems von 2020 bis 2030, mit einigen Ergebnissen, auch einigen Informationen zum Maulwurf, den wir ja vom DLR dort auf den Mars geschickt haben, der sich da in den Marsboden fressen soll, was aber bislang noch nicht so richtig funktioniert hat. Und wie gesagt, Ausblick auf zukünftige Aktionen von uns Europäern, vor allen Dingen ExoMars im nächsten Jahr, und alle Mann zusammen Daumen drücken, dass das dann funktioniert, dass der Herr Köhler im nächsten Jahr schon wieder etwas mehr darüber berichten kann. Also eine sehr interessante Veranstaltung, und es lohnt sich dort einmal dabei gewesen zu sein.
Wissen Sie schon, wann die nächste Veranstaltung sein wird?
Die nächste Ausgabe ist vom 13. bis 15. 14. November des nächsten Jahres.
In Neubrandenburg.